Wir wollen beten. Ja, Herr, wir wollen jetzt mit unseren Augen auf dich sehen, mit unseren Ohren auf dich hören. Und Herr, wir kommen uns oft so unwürdig vor dabei, dein Wort zu sagen oder deinem Wort zu begegnen, in deine Nähe zu kommen. Aber Herr, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns ja in deine Herrlichkeit zu holen. Lass uns davon heute ein Stück spüren und nimm uns einfach heute einen Schritt weiter mit. Amen. Ja, ich bedanke mich für die freundliche Begrüßung. Ja, der Weg nach Aidlingen ist so schön, dass ich ihn gleich zweimal gefahren bin. Hatte was vergessen, musste nochmal zurück. Es hat genau gereicht. Ja, unser Thema heute ist Wege zu Jesus. Ich möchte dazu lesen Lukas 18, Vers 15 bis 18. Das ist die kleine Geschichte von der Segnung der Kinder. Lukas 18, Vers 15 bis 17 sogar nur. Ich habe mir irgendwie hier bis 18 aufgeschrieben. Und dort heißt es, sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wege zu Jesus. Viele Menschen kommen zu Jesus. Die Kritiker kommen zu ihm. Die Gleichgültigen kommen zu ihm. Die Liberalen, die Neugierigen, die Gläubigen. Und wo immer Jesus war, hat sich das Bild der Straße belebt. Hunderttausende haben ihn gehört. Sie säumten die Straßen, hörten ihm zu. Ja, haben gesehen, bestaunt, wie er geheilt hat. Und am Ende sahen sie ihn am Kreuz sterben. Überall sind die Menschen herumgestanden. Und wir wissen, dass die Beweggründe, zu Jesus zu kommen, durchaus verschieden waren. Ist abgesunken. Aha. Das ist auch das Material vergänglich. Gell? Selbst im Mutterhaus, wo nur das Beste. Also, ich habe es gar nicht gemerkt. Vielen Dank. Ja, die Beweggründe, zu Jesus zu gehen, waren natürlich immer verschiedene. Die einen gehen hin, um ihn zu entmythologisieren. Die anderen laufen an ihm vorbei, bestaunen ihn vielleicht wie einen Eisbären im Zoo. Ja, die Neugierigen gehen hin, lassen sich anstecken oder ziehen wieder enttäuscht weiter. Und die Reaktionen auf das Gehörte, auch die sind sehr, sehr verschieden. Fragende, Feinde, Kranke, Lahme, Blinde, Aussätzige, wir könnten die Reihe endlos fortsetzen. Hier sind es die kleinen Kinder, die zu ihm kommen. Und es ist mir interessant, wie es natürlich zunächst mal die Eltern sind, die ihre Kinder zu Jesus bringen. Es sind ja nicht die Kinder, die hingehen können, sondern die Eltern bringen sie. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm. Und wir wissen ja, wie Eltern sind. Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Da gibt es ein Beispiel, der Sohn kommt nach Hause und sagt, Vater, wie ist das? 12 durch 4. Ja, der Vater weiß das auch nicht mehr so genau. Und da sagt er, ja, weißt du, das ist wie bei einem Kuchen, also 12. Ach, Martha, geh doch mal eben 12 Kuchen holen in der Konditorei. Da sagt die, 12 Kuchen, du bist verrückt, das ist doch viel zu teuer. Da sagt er, für die Bildung meines Sohnes ist mir nichts zu teuer. Sie sehen, ja, sie wollen das Beste für ihre Kinder. Vielleicht Ballett für die ganz Kleinen schon ab 3. In Ludwigsburg natürlich nicht gleich um die Ecke. Musikalische Früherziehung, natürlich in Schorndorf, weil da ein guter Musikdirektor ist. Englisch schon für 6-Jährige. Computerkurse ab 8, Wahlrecht und Führerschein ab 12. Warum nicht? Die Eltern, manchmal geht mit ihnen auch ein wenig der Ehrgeiz durch. Aber wir sehen an den Eltern hier, welche Eltern oder viele Eltern denken leider viel zu selten zuerst daran, wie sie ihnen Jesus nahebringen können. So viel Sorge um die Kinder, aber oft wird das Wichtigste vergessen. Und sicher vorne an sind es die Mütter, die in unserem Abschnitt die Wickelbabys, so muss man eigentlich übersetzen, das Wort Präfos, was dort steht, die theologisch gebildeten Schwestern unter uns können das nachlesen und Ihnen dann auch nochmal erklären, da steht Leibesfrucht, frisch geboren, Säugling steht da. Also das sind nicht Kinder, die schon laufen können, sondern sie brachten buchstäblich die ganz kleinen Wickelbabys zu ihm. Und die Frage ist jetzt, was zieht diese Mütter, was zieht die Eltern zu Jesus? Drei Dinge sind das, das Vertrauen, die Verantwortung und weil das Schwache sich zum Starken hingezogen fühlt. Es ist ja der Arzt Lukas, der uns diesen Bericht gibt und er kennt sich ja mit der Entwicklungspsychologie aus und ich meine fast bei dem Lukas einen kleinen Unterton zu hören, ein Verwundern, was denn das bringen soll, die Wickelkinder zu Jesus zu bringen. Stellt euch vor, nach dem Motto, stellt euch vor, die haben sogar die Wickelbabys zu ihm gebracht, damit er sie anrührt. Vielleicht hören wir die Frage zwischen den Zeilen durch, versprecht ihr euch denn was davon? Die Mütter würden antworten, wir glauben, dass die Begegnung mit Jesus Heil bringt. Und wir sind sicher, dass er unsere Kinder segnen kann, dass er seinen Namen, seinen rettenden Namen auf sie legt. Ein großes Vertrauen zieht die Eltern mit ihren Kindern zu Jesus. Vertrauen ist auch im Grunde das Herzstück des christlichen Glaubens. Erst kürzlich sprach ich mit einem Bruder darüber, ja, wie ist das, dass die Konfirmanden das fragen? Ich verstehe so vieles in der Bibel nicht. Das wissen wir. Aber es gibt auch unter uns welche, die meinen, sie müssen erst alles verstanden haben in der Bibel, bis sie lernen können, an Jesus zu glauben. Aber dieser Bruder, mit dem ich sprach, der sagte, ich weiß, das geht überhaupt gar nicht. Wenn man darauf wartet, bis man alles verstanden hat, dann wird man nie zum Glauben kommen. Natürlich, es werden Vernunftgründe angeführt, dass es überhaupt keinen Wert habe, an Jesus zu glauben. Dogmen werden angeführt, die die Kirche hervorgebracht hat, die aber den Glauben nicht vorangebracht haben. Man wird Argumente bringen, ja, da gab es ja die Kolonialisierungsfeldzüge, die Inquisition, die Hexenprozesse im Mittelalter. Ich denke, es ist unsere Aufgabe, Menschen wieder zu ermutigen, bei der Person Jesu anzufangen. Und nicht bei Vernunft, nicht bei Dogmen, nicht bei sonst was. Und ich denke, dass auch ein Heide, einer, der fern ist von Jesus, verstehen kann, dass Jesus, wenn er der ist, der behauptet zu sein, bestimmt nicht lügen kann. Und ich denke, auch ein Kritiker kann sich Jesus nahen und, wenn es Gott schenkt, vielleicht doch Jesus sehen, ohne dass er mit seiner Kritik weitermachen müsste. Denn ich denke, auch das ist deutlich im Neuen Testament, Gott lässt sich nicht lumpen. Er gibt reichlich. Und ich sage immer, es ist letztlich wie bei jeder guten Pizzeria, ausprobieren ist gefragt. Ich kann dem lang erzählen, die schmeckt. Das glaubt er mir nicht, wenn er es nicht probiert hat. Und wenn man denkt, dass den übelsten Schwindlern geglaubt wird, Stichwort Zweithaar zum Beispiel, wer es probiert hat, wird sagen, das kann nicht funktionieren mit dem Zweithaar, es klappt nicht. Ja, man muss die Glatze tragen, es hilft nichts. Oder die Schlankmacher, die, wir wissen das auch, die haben auch nicht viel Wert, von den Sektengurus ganz zu schweigen. Aber das Schönste ist, wenn Menschen beginnen, Jesus ihr Vertrauen zu schenken. Er ist es wert. Der Heilige Geist ist dann damit beschäftigt, dieses Vertrauen ganz zentral auf das Kreuz zu lenken, wo Jesus sein Leben gab. Also das Vertrauen zu Jesus zieht. Ein zweites zieht diese Mütter hin, die Verantwortung. Die Kinder sollen es mal besser haben als ich, ist oft zu hören. Das Beste für die Kinder ist zuallererst die Nähe bei Jesus. Und das haben diese, die die Kinder gebracht haben, die Mütter, das haben die verstanden. Und darum brachten sie allen Verächtern, allen Lächlern zum Trotz schon ihre Säuglinge zu Jesus. Sie fühlten die Verantwortung, zuerst die Ewigkeit zu sichern, bevor man sich um die irdischen Dinge kümmert. Und vielleicht haben sie sich das gemerkt von der Bergpredigt Jesu, wo er gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das haben sie sich gemerkt. Und so haben sie hier für ihre Kinder wirklich das Beste getan. Sie haben ihre Kinder zu Jesus gebracht. Und wenn ich das auch für mein Leben sagen darf, in der Rückschau, man hat ja viel auch mit den Eltern zu diskutieren, was habt ihr da gemacht? Aber ich denke, das Wichtigste war, dass die Eltern, ich spreche einfach von unserer Familie, dass sie uns zu Jesus gebracht haben. Durch die Jungschar, übrigens im Eidlinger Haus in Stuttgart, oder wir waren auch hier in den Kinderstunden. Und just heute Morgen ist mir es eingefallen, ja, auch was für eine Schuld man eigentlich auf sich geladen hat, schon als kleines Kind, dass man diese Tanten, die da erzählt haben, immer so geärgert hat. Mit dem falschen Namen und mit dazwischen gewatschen. Also, es tut mir von Herzen leid. Und freue mich aber, dass wir, meine Brüder und ich, einfach zu Jesus haben finden dürfen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist damit angesprochen, wer als zuvor verlorener Mensch in Jesus sein Heil und seine Rettung erfahren hat, der muss es weiter sagen. Der kann gar nicht schweigen. Das geht nicht. Das ist ein Widersinn. Und ich denke, nicht nur für die eigenen Kinder hat man da Verantwortung. Man kann gar nicht früh genug davon anfangen, ihnen Jesus groß zu machen, sondern wir haben auch Verantwortung für unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn, die Freunde, die Bekannten, die Hausbewohner, auch für Fremde und letztlich für alle Verlorenen. Und wer keine Verantwortung spürt für die, die dem Reich Gottes noch fern sind, da stimmt dann irgendwas Entscheidendes nicht. Es wäre ein Akt der Grausamkeit, anderen Jesus vorzuenthalten. Ja, ein dritter Punkt, was zieht die Mütter zu Jesus? Das Schwache zieht's zum Starken. Wie bei einem Magnet, ein großer Magnet zieht einen kleinen an oder die kleinen Münzen. Und wenn ich bedenke, meine Frau und ich standen oft vor den Bettchen unserer Kinder und immer wieder sagten wir den Satz, ja, sie sind halt doch noch ein wenig auf uns angewiesen. Das stimmt, Kinder sind hilflos und schwach. Wenn man denkt, man legt die in den Kinderwagen und die müssen halt vertrauen, wo die Eltern damit hinfahren. Und dass sie es auf der abschüssigen Straße nicht loslassen, es ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist es, was Jesus möchte. Das Schwache zieht's zum Starken. Wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und das Ganze, wenn Kinder krank sind, man umhegt sie, man nimmt sie in die Arme, sie kriegen die Zähne, schreien nachts, man muss sie rumtragen. Die Geduld ist da schnell am Ende. Und da merken wir wieder, wie elend schwach wir als Erwachsene sind. Unsere Geduld geht doch aus. Unser Liebesatem reicht doch nur bis zur nächsten Ecke. Und die Verhältnisse in Politik und Gesellschaft zeigen uns, wie ohnmächtig wir sind. Und besonders da, wo es sich um die Erfüllung des Willens Gottes geht, da sind wir am schwächsten. So habe ich manchmal den Eindruck. Und da ist es so wichtig, dass das Schwache zum Starken hingezogen wird. Dass die Kinder Jesus erfahren und dass Jesus, ja, diese Kinder annimmt. Ich habe eine Folie mitgebracht. Die möchte ich gerade mal zeigen an der Stelle. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu hell. Es ist von dem berühmten Maler Schnorr von Karolsfeld, diese Predigt in Bildern eigentlich. Man kann viel entdecken. Es sind hier schon die größeren Kinder, die laufen können vom Bibeltext. Wie gesagt, sind es die Säuglinge. Also eher die Kleinen, die da auf den Armen der Mütter sind jeweils. Und sehen wir auch, wie die Jünger im Abseits stehen, so halb im Dunkeln, vielleicht schon zu einem Zeitpunkt, wo sie eingesehen haben, wie falsch das war, sich den Müttern in den Weg zu werfen. Jesus, der mit seiner ganzen Liebe schon diese Kinder hereinliebt ins Reich Gottes. Ja, einfach ein Bild zum nebenher anschauen. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Lied singen gemeinsam. Bitte schlagen Sie auf, 265. Viele Wege gibt es auf dieser Welt, doch einen nur können wir gehen. Wir hatten von den Wegen zu Jesus gesprochen, die Beweggründe, warum man ihn aufsucht. Jetzt wollen wir das singen, weise mir Herr deinen Weg, 265, alle drei Strophen. Und vielen Dank für eure Begleitung. Ja, das Bild machen wir nachher nochmal an zum dritten Teil. Jetzt beim zweiten Teil geht es um die Hindernisse auf dem Weg zu Jesus. Im ersten Teil haben wir gesehen, es gibt Wege zu Jesus und besonders die, die es dann geschafft haben, die fast dran sind, da gibt es mit einem Mal Hindernisse. So ist das auf dem Weg nach oben, es gibt Hindernisse. Zwei Beispiele. Bevor wir die Früchte des Berufs, zum Beispiel Lohn, Ansehen, Verantwortung genießen können, ist erst einmal Schwitzen angesagt. Das habt ihr auch erwähnt, ihr hättet schon eine Woche schwitzen müssen. Büffeln, Pauken, um die Prüfungen zu schaffen. Es wird einem nichts geschenkt. Nach dem Motto, erst der Bauer, dann der Stall. Hindernisse. Bevor man das Mädchen seiner Träume in die Arme schließen kann, ist erstmal Schwitzen angesagt. Der gestrenge Herr Vater will sein Töchterchen nicht so einfach hergeben an den ersten besten Schluri, der daherkommt. Die Liebe zur Tochter geht über das Herz der Mutter und die Freundschaft des Vaters. Erst der Stall, dann die Kuh. Das sind Hindernisse. So wurde es mir gesagt, ich zitiere nur. Bin ich froh, dass mich meine Frau genommen hat, ohne dass ich ein Haus gehabt hätte. Ja, und vielleicht mag es so ähnlich dem Simson gegangen sein. Wir erinnern uns an diesen breitschultrigen Arnold Schwarzenegger des Alten Testaments, der über beide Ohren verliebt nach Timna hinabeilt, um dort um seine künftige Braut zu werben. Und wie bei einem sonnigen Herbstspaziergang kamen ihm diese Weinberge vor, durch die er lief. Ein Liedchen trällernd war ihm das Herz voll lieblicher Gedanken an das schönste Mädchen der Welt. Und da springt plötzlich ein Löwe ihm entgegen. Es war ein harter Kampf gegen den König der Wildnis, aber mit der Kraft Gottes konnte Simson siegreich hervorgehen. Und genauso ging es den armen Leuten in unserem Textabschnitt. Es ist zunächst eine echt nette Szene. Ich stelle mir das vor, wie die Sonne scheint in Israel. Die Kinder lachen fröhlich auf den Armen ihrer Eltern. Manche jauchzen vielleicht so vor sich hin. Voll froher Erwartung eilen Väter und Mütter mit ihren Kindern auf Jesus zu. Gleich haben sie ihn erreicht. Und auf einmal werfen sich die Jünger wie brüllende Löwen in den Weg. Halt! Hier darf man nicht hin. Halt, wer sind Sie und was wollen Sie? So wird man manchmal auch auf Amtsstuben empfangen, aber doch nicht bei Jesus. Doch nicht bei Jesus. Oder wie? Auf jeden Fall, die Eltern erfuhren, es gibt Hindernisse auf dem Weg zu Jesus. Und drei Hindernisse sehe ich hier. Das sind einmal die Jünger. Und das ist eigentlich schade, traurig eigentlich, ausgerechnet die Jünger Jesu, das größte Hindernis auf dem Weg zu Jesus. Man stelle sich das vor, so war es damals, aber ist es Gemeinschaftsumfeld, Leute, die nicht zum Glauben an Jesus kommen können, weil sie an den Christen Anstoß nehmen. Was sollen wir dazu sagen? Wir müssen besucherfreundlicher werden, das weiß jeder Kaffeebetrieb. Wenn die Bedienung sauertöpfisch ist, kommt niemand. Oder im Friseurgeschäft. Da kann man noch so gut die Haare geschnitten bekommen, wenn das Personal unfreundlich ist, geht man da nicht mehr hin. Und das soll im Reich Gottes anders sein, beim Evangelium. Und ich denke schon, dass wir uns das hier und da sagen lassen müssen. Und es tut mir heute noch leid. Ich erinnere mich an ein paar Ereignisse, wo ich dachte, Mist, jetzt habe ich es verscherzt. Und konnte nur noch beten, Herr, zeig durch einen anderen Menschen den Weg zu dir. Bei einem Ausleger habe ich den schönen Satz gelesen, die Christen sind vielmehr mit kranken Leuten zu vergleichen, die zu einem herrlichen Arzt gekommen sind.
Und dieser Arzt Jesus ist ständig mit der Bekämpfung der Sündenkrankheit beschäftigt. Und die Christen wissen, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Sie rühmen nur immerzu den herrlichen Arzt von ganzem Herzen. Wenn nun jemand Anstoß nimmt an solchen schwach gewordenen Christen, dann kann man nur sagen, kümmere dich nicht um die Krankheit der Christen, lauf lieber mit deiner Krankheit auch zu dem herrlichen Arzt. Jesus, dass er auch deine Krankheit heilen kann. Schöner Satz. Ich denke, dieser Satz gilt immer noch. Christen können enttäuschen, Christus nie. Dennoch müssen wir feststellen, wenn wir hier in unseren Abschnitt hineinschauen, es ist ein trauriges Bild, das die Jünger hier bieten. Und es muss auch uns traurig machen, wie wir für den Glauben oft anderen im Wege stehen. Wir sollten viel ernsthafter uns von Jesus, aber auch von Brüdern und Schwestern diese Dinge aufdecken lassen. Wir sitzen doch im selben Boot, so gesehen. Und dafür ist ja der Herr auch am Kreuz gestorben für uns. Da dürfen wir es hinlegen. Und ich stelle immer mehr fest, dass gerade Christen, die schon länger im Glauben stehen, oft, ja manchmal Schwierigkeiten haben, sich vergeben zu lassen. Nochmal, zum x-ten Male. Jetzt wollte ich es doch dem Herrn recht machen. Und jetzt ist es wieder schief gegangen. Der Heilige Geist heilige uns durch und durch. Es geht um die persönliche Heilsannahme. Dass wir es auch annehmen, auch für uns immer wieder neu. Dass wir auch unser fleischliches und sündiges Wesen mit ihm kreuzigen und immer wieder neu in den Tod geben. Das tägliche Sterben der Jünger Jesu üben, das muss unser Training sein. Also die Jünger als Hindernis. Noch ein Hindernis ist die Vernunft. Das ist auch immer ein Problem. Wir fragen uns natürlich, warum haben denn die Jünger die ankommenden Eltern so derart angefahren? Und dieses Anfahren, das ist richtiges, ein zorniges Anfauchen. Also richtiges wütendes Bellen eigentlich. So steht's im wörtlich, wie heißt es? Die Drohung, ach so, ja, das kommt im dritten Punkt erst. Also die Vernunft erst einmal. Sicher haben wir das alle schon mal in der Kinderstunde, in der Jungschar oder in der Kinderkirche gehört. Ha ja, die Jünger wollten ja einfach, dass Jesus auch mal zur Ruhe kommt. In der Mittagshitze, wer braucht da nicht mal einen Schlaf? Und überhaupt, kleine Kinder sind ja auch ganz schön nervig, besonders im Rudel. Aber wenn wir das Evangelium genau lesen, und ich denke, es ist einfach so ein Klischee, was sich auch festsetzt, wenn wir es aber genau lesen, es gibt unzählige Stellen, wo es heißt, dass Jesus sehr wohl selber für seine Ruhe hat sorgen können. Der hat sich frühmorgens abgesetzt, an die einsamen Stellen, auf die Berge. Er hat sich zurückgezogen. Er hat die Stille mit dem Vater gehabt, damit er den Tag über da war für die Leute. Jesus nahm sich seine Stille. Wir brauchen doch nicht für die Ruhe von Jesus zu sorgen. Denn das hieße ja, oh, jetzt kann ich nicht kommen mit dem, schon wieder. So als ob Jesus fragt, was du, schon wieder? Wegen der gleichen Geschichte? Nein, Jesus hat ein Recht, gestört zu werden. So möchte ich es mal sagen. Er verhilft uns doch dazu, dass wir ruhig schlafen können, weil er uns in der Nacht bewahrt und uns währenddessen beim Vater vertritt. Römer 8 kommt das. Oder dass wir den Glauben nicht verlieren, weil Jesus für uns betet. Ich habe doch für dich gebeten, sagt Jesus zum Petrus, dass dein Glaube nicht aufhöre. Oder dass wir zur Ruhe kommen nach den Anstrengungen des Berufs und des Reiches Gottes. Nicht zu vergessen, die ganz große Ruhe, die wir am Ende der Zeiten haben dürfen, zu der er uns berufen hat. Hebräer 4, Vers 9 ist das. Und außerdem wissen wir von dem lebendigen Gott und damit auch von seinem Sohn, er schläft und schlummert nicht. Psalm 121. Ist ja vielleicht auch eine Erinnerung an den Elia, der ja seine, ich sag mal, Baalspriester-Kollegen angefeuert hat. Er hat gesagt, ruft doch lauter, vielleicht schläft euer Gott. Oder vielleicht ist er über Land gezogen. Wir hören auch ein bisschen Spott durch. Ja, weil er ja wusste, es ist ein toter Gott. Aber er, sein Gott, schlummert nicht. Ja, Jesus hat ein Anrecht, gestört zu werden. Es ist die Vernunft, die dem Glauben da im Wege steht. Was soll Jesus jetzt mit so kleinen Windelpäckchen anfangen? Der hat doch Besseres zu tun, sich um die Kranken zu kümmern, sich um die Lahmen zu bemühen, die Blinden sehend zu machen, die Senioren, die mittlere Generation. Die Kinder können doch noch gar nichts anfangen mit Jesus. Die verstehen doch das noch gar nicht. So lauten die Argumente. Und die Vernunft der Jünger hat ihnen noch öfters im Wege gestanden. Da hat Jesus sein Sterben angekündigt für die ganze Welt. Und die Jünger begriffen gar nichts. Oder er kündigte dem Petrus die Verleugnung an. Und alle haben einstimmig gesagt, Jesus, also jetzt übertreibst du wirklich, das kann nicht passieren. Oder dass das Kreuz die einzige Erlösung sei, das ging ihnen nicht ein. Die Vernunft war im Weg. Und als die Frauen dann vom leeren Grab erzählt haben, steht wörtlich drin, sie hielten es für ein Geschwätz, für Märchen, Weibergefasel. Ja, so haben die es eingeschätzt. In der Antike, wir müssen wissen, dass die Argumente der Frauen zählten vor Gericht nicht. Sie waren nicht zugelassen als Zeugen. War in der Antike so. Und deswegen ist das so großartig, dass die Frauen die ersten Osterzeugen waren. Es ist bei Jesus einfach ganz anders. Und als er ihnen Jesus auf dem See oder nach der Auferstehung erschien, haben sie oft eher an Gespenster geglaubt. Eigentlich traurig. Da haben sie Jesus kennengelernt, mit ihm gelebt. Und dann denken sie, es muss ein Gespenst sein. Ja, die Vernunft. Die Frage ist, wenden wir uns jetzt ganz von der Vernunft ab? Die alte Frage, muss man die an der Garderobe abgeben, wenn man glauben will? Nein, natürlich nicht. Aber die Vernunft muss mitbekehrt werden. Das ist es. Es muss alles mitbekehrt werden, nicht nur das Herz, sondern die ganze Person. Der Geldbeutel mit, das Auto, die Familie. Alles muss mitbekehrt werden, eben auch die Vernunft. Und dann ist es plötzlich logisch, dass alles durch Gottes Wort gemacht ist. Dann ist plötzlich logisch, dass in dem toten Mann am Kreuz unser Leben steckt. Für die Vernunft ist das unlogisch, wie Paulus sagt, eine Torheit. Ja, die Vernunft. Ein drittes Hindernis auf dem Weg zu Jesus, die Drohung. Ein richtiges Zornesfauchen hören wir hier durch. Vorwürfe machen heißt das wörtlich anfahren, schelten oder gar strafen. Schon harte Geschütze, die da die Jünger auffahren. Da waren also die Leute mit ihren kleinen Kindern auf dem Weg zu Jesus und die Jünger gebärden sich wie an die Zähne bewaffnete Bodyguards. Die sagen, halt, wer Jesus anrührt, kriegt's mit uns zu tun. Drohungen können schon den Glauben hindern, wenn wir nur an die Märtyrer denken. Schwör deinem Glauben ab, dann lassen wir dich frei. Aber man hat sie gefoltert, man hat ihnen gedroht, ihnen Gliedmaßen abgeschnitten. Aber sie haben sich nicht abhalten lassen, ihren Herrn zu bekennen. Der Teufel droht und der Antichrist wird auch sein Drohen merken lassen. Oder aber, auch das passiert, man hat verlernt, etwas im Glauben zu wagen. Ah, die anderen vom Leitungskreis, die könnten was dagegen haben. Oder die anderen vom Kirchengemeinderat, was sagen die denn? Verstehen Sie? Wir müssen was wagen mal wieder im Glauben. Oh, wenn das schief geht, wenn da was passiert. Und das hat man ja noch nie gemacht. Das sind so Argumente. Also, wir stellen uns das einfach noch mal so vor. Da stehen diese schwachen Mütter. Und wie sehen Mütter aus mit kleinen Kindern? Natürlich sehen sie schön aus. Aber, ja, mit Ringen unter den Augen. Nachts dreimal rausgegangen. Weil die Kleinen dauernd Bedürfnisse anmelden. Sie wollen gestillt, gewickelt, geknuddelt werden. Sie schlagen dreimal in der Nacht Hungeralarm. Da ist nichts zu machen. Da ist man tagsüber fertig. Und da stehen die Fischer, die Breitschuldrigen. So ein Petrus, der steht da. Da kann so eine schwache Mutter nicht viel ausrichten. Und das Schönste, was da geschieht, in diesem ganzen Schlamassel, der Herr greift selber ein. Und das ist wichtig. Die Jünger sind nur ein Vorposten. Das müssen wir auch uns sagen lassen. Wir sind nur ein Vorposten. Wir haben nicht das letzte Wort. Es hat nicht viel zu sagen, was wir meinen. Immerhin ist Jesus der Boss. Und der sagt, was gemacht wird. Und er sorgt auch in harten Zeiten dafür, dass man noch zu ihm kommen kann. Auch in Krankheit, auch in Verfolgung, auch im Tod, auch als kleines Kind. Der Herr greift selber ein. Und darum geht's dann im dritten Teil. Jetzt hören wir erst nochmal den Chor des Bibelkurses. Im dritten Teil, der ist überschrieben mit Jesus ruft. Jesus ruft. Entscheidungen sind immer schwierig und können sehr schmerzlich sein, weil so viel davon abhängt. Wahl des Berufes, da sind viele Wege möglich. Wahl des Ehepartners. Wahl der richtigen weiterführenden Schule für das Kind. Oder der tägliche Entscheidungskampf, welches Geschäft, welche Qualitätsstufe, zu welchem Preis für mich oder die Firma. Entscheidungen im Kirchengemeinderat oder anderen Gremien, nicht zuletzt richterliche Entscheidungen. Wenn wir zum Beispiel an den Salomo denken, Wir kennen die Geschichte, zwei Frauen in einem Haus, eine entdeckt ein totes Kind in ihren Armen und sofort ist der Verdacht da, die andere hat mir das tote Kind in die Arme gelegt, hat ihr eigenes erdrückt und diese schwierige Sache kommt vor den König. Und der fällt einen ganz harten Richterspruch. Er lässt sozusagen seinen freundlichen Henker kommen und befiehlt ihm, das Kind mit dem Schwert mitten durchzuschneiden und jeder Frau einfach ein halbes Kind zu geben. Wir wissen, dass Salomo ein guter Psychologe war, denn er baute auf das Mutterherz, das sich regt, wenn ihrem Kind etwas zustößt. Komisch, dass wir in Deutschland immer weniger solche Mutterherzen haben. Immer weniger. Und dieses Mutterherz damals schrie, nein, dann gib's lieber der anderen. Hauptsache, das Kind lebt. Und so war die richtige Mutter bald gefunden. Salomos Weisheit ließ den Fall lösen. Und wie ist es in unserem Fall? In unserem Abschnitt spricht Jesus das entscheidende Wort. Ein Streit war entstanden zwischen den Jüngern und den Eltern. Die Eltern dachten, die Kinder dürfen zu Jesus. Die Jünger dachten, nein, die dürfen nicht. Jesus, und das ist der erste Punkt jetzt in diesem dritten Teil, Jesus ruft und spricht das majestätische Wort. Lass die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht. Und auf die Frage, wer darf zu Jesus? Ganz klar, die Kinder dürfen. Und Jesus sagt vor allem nicht, hier ist bei mir ist auch irgendein Weg zum Heil im Angebot neben vielen anderen, sondern der Weg zu Gott ist Person, nicht Wegstrecke oder Anstrengung oder Leistung oder Unterwerfung. Darum ruft Jesus zum Vertrauen zu ihm. Ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer Durst nach dem Leben hat, komme zu mir und trinke. Hier spricht Gott selber in seiner Majestät, in seiner Höhe, in seiner Größe. Die Gottheit Jesu wird uns hier gezeigt. Lasst die Kinder zu mir, zu dem lebendigen Gott. Ja, Gott ist ein verborgener Gott. Ohne Jesus müssten wir in die Dunkelheit hineinschreien in unserer Not, wie die Schiffsleute beim Jona. Jeder schrie zu seinem Gott, heißt es dort. Aber welcher Gott? Gott hat sich offenbart in seinem Wort und sein letztes Wort an uns war Jesus Christus in Person. Also Jesus spricht das majestätische Wort, er ruft zu sich und damit ein zweiter Gedanke, Jesus ruft und beendet den Streit. Also die Situation, Eltern und die Jünger stehen sich da gegenüber. Und wer auch nur eine leise Ahnung hat von Jesus, kann die Eltern gut verstehen, dass die da einfach hinwollten. Die Jünger treten ihnen in den Weg. Es hat doch keinen Sinn, die Säuglinge anzuschleppen. Und wer eine Ahnung von den Fremdelphasen der Kinder hat, auch der weiß, dass ein fremdes Gesicht Kinder zur Verzweiflung bringen kann. Und wer auch nur ein bisschen vernünftig ist, kann auch die Jünger gut verstehen. Was nun? Also die Argumente sind da, aber was nun? Jesus selber tritt auf und sagt dieses lösende Wort, lasst die Kinder zu mir, hindert sie nicht. Normalerweise müsste jetzt ein Jüngerausschuss oder eine Landessynode tagen oder Theologieprofessoren sich zusammentun und sagen, ach, kann das sein, dass Jesus das so gesagt haben könnte? Es ist wieder die Frage des Vertrauens. Es ist einfach ein Vertrauen. Gott ist souveräner Herrscher. Und wie ist das mit souveränen Herrschern? Die pflegen im Grunde nicht viel zu fragen, was andere denken. Ein souveräner Herrscher sagt einfach, was Sache ist. Und dann hat diese Rede Gebotsrang. Wenn er redet, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da, so lehrt's uns Psalm 33 und das haben wir hier. Lass die Kinder zu mir und in dem Moment sind sie bei ihm, ganz dicht, ganz dicht. Ich stelle mir vor, wie er sie vielleicht auch noch auf den Schoß genommen hat, wie er sie geherzt hat, wie er sie in den Arm genommen hat. Vielleicht hat er ihnen einen Kuss gegeben. Er hat sie gesegnet, auf jeden Fall mit seiner Nähe. Wenn wir uns ein Märchen vorstellen, da könnte es vielleicht ähnlich gegangen sein. Folgende Situation: Ein König reitet durch den Wald auf der königlichen Jagd und irgendwie kommt er ab vom Weg. Mitten im Unterholz tritt ihm plötzlich ein Untier entgegen. Er schießt seine Lanze ab. Sie verfehlt ihr Ziel. Und in dieser Not springt irgendein Jagdbursche aus dem Gebüsch und rettet den König, macht das Untier nieder. Und der König sagt: Weißt du was? Ich lade dich auf mein Schloss, ich will dich fürstlich belohnen. Und was macht der Jagdbursche am nächsten Tag? Er kommt zum Schloss. Was passiert? Die Wächter stehen an der Zugbrücke. Halt, hier darf niemand einfach so rein zum König. Und erst wenn der König über den Hof kommt und sagt: Doch, der darf rein. Der hat mich gerettet. Den habe ich eingeladen. Sie merken schon, an einer Stelle hinkt dieser Vergleich. Denn wir haben an Jesus keinen Verdienst. Wir haben keine Vorleistung gebracht. Wir dürfen einfach so in sein Schloss sozusagen reinspazieren. Und wenn wir uns den Wochenspruch, der ja über diesem Sonntag steht, nochmal ansehen: Wir sind Mitbürger der Heiligen, nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Das ist es. Wir wohnen direkt bei Gott dabei. Ohne Vorleistung. Die Zeche ist schon bezahlt, allein aus der Liebe, allein aus der Gnade, allein aus seinem Erbarmen. Und jetzt der letzte Gedanke: Jesus ruft, die nicht damit rechnen konnten. Ich denke, das ist das Wichtigste an diesem Ganzen. Da werden Säuglinge zu Jesus gerufen. Man stellt sich das vor, Säuglinge, die noch gar nichts verstehen, obwohl alle Vernunft dagegen spricht. Da wurde ein Petrus zu Jesus gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen sprach. Ha, solch einen impulsiven Charakter können wir nicht brauchen. Und außerdem hat er immer gleich den Mund offen. Oder Judas wurde zu Jesus gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen sprach. Der nahm doch das Geld, wenn er es hat rumliegen sehen. Oder Lukas wurde zu Jesus gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen sprach. Eine gut gehende Arztpraxis gibt man doch nicht einfach auf. Den brauchen die Menschen doch. Oder Paulus wurde zu Jesus gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen sprach. Solch ein kranker Mann, der kann doch keine Reisen machen. Der klappt doch bei der ersten Predigt zusammen. Und überhaupt, mit solch einem Dickschädel kann man nicht diskutieren. Der landet immer beim Kreuz. Der landet immer bei Jesus. Oder Zachäus wurde zu Jesus gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen sprach. Solch ein Betrüger, ein Zöllner, ein Sünder. Die große Sünderin wurde zu Jesus gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen sprach. Sie hat doch Dreck am Stecken. Die ist schon sprichwörtlich sündig. Ja, aber das ist es, was Jesus so groß macht. Gerade die Sünder sind zu ihm gerufen, obwohl alle Vernunft dagegen spricht. Aber das ist eben eine Tatsache und das ist unsere Rettung. Und so dürfen wir das jetzt einfach auch fröhlich glauben. Auch wenn wir oft über unsere eigene Sünde weinen müssen. Vielleicht zum 100. Mal. Doch, ich darf wiederkommen. Wir dürfen nicht denken, nein, jetzt will mich Jesus nicht mehr. Nein, gerade den, der nicht damit gerechnet hat, der darf kommen. Wir sind erwählt zum ewigen Leben. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir danken, dass du auch uns angenommen hast, gegen alle Vernunft. Wenn wir es genau zusammenrechnen, was haben wir schon für einen Wert bei dir in der Ewigkeit, hier auf Erden, für die anderen Menschen? Aber Herr, du hast uns angenommen, wir durften kommen, so wie die Säuglinge, die es gar nicht erfassen konnten. So dürfen auch wir kommen, obwohl wir es manchmal gar nicht begreifen können, dass wir trotz unserer Sünde, trotz unseres Versagens, immer wieder neu zu dir kommen dürfen. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.